Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Es gibt so einen schönen Spruch, Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das bedeutet also, dass ich insbesondere dann am meisten Fette rekrutiere, wenn ich ruhig, moderat unterwegs bin. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, aber immer so in einem sauerstoffreichen, etwas erhöhten Bedarf, an dem ich ankommen muss. Und dann habe ich viel, viel getan für meine Fettverbrennung.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Sag mal, bist du heute Nacht mal aufgewacht?
Ja, das tue ich schon mal. Dann drehe ich mich wieder um und denke, dass ich wieder weiterschlafe. Das passiert auch meistens.
Du gehst nicht an den Kühlschrank. Es soll Menschen geben, die nachts aufwachen, aufstehen und etwas essen.
Verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Weil der Körper ist doch normalerweise ja nachts auf Ruhe ausgelegt und nicht auf Essen. Aber es gibt die offensichtlich. Es gibt auch einen Begriff dafür, das ist das Night-Eating-Syndrom, also das nächtliche Essen-Syndrom, was offensichtlich gar nicht so wenig Menschen befällt.
Was steckt denn dahinter?
Ja, da steckt so ein bisschen dahinter, dass unsere Hormone ein wenig ins Ungleichgewicht geraten. Hormone sind ja so ein bisschen die Überredungskünstler und die lassen uns dann plötzlich vor den Kühlschrank gehen. Denn normalerweise gibt es ja das sogenannte Sättigungshormon Leptin und das lässt uns schlafen und der anderen, das Ghrelin, der Gegenspieler, das macht uns einfach hungrig. Und wenn das aus dem Ungleichgewicht ins Ungleichgewicht gerät, dann stehen wir vor der Tür und müssen uns entscheiden, mache ich sie auf oder nicht.
Ja, und der Witz ist, der Kühlschrank ist ja von innen beleuchtet, ne? Das müsste er ja nicht sein, wenn wir nachts nicht essen.
Das ist schön, ja. So einfach wäre das ja, wenn man dann im Dunkeln so rumtapert. Ja, ne? Ja, na klar. Genau. Aber ich glaube, die Hungrigen, die machen auch dann das Licht an, weil es gibt ja wichtigere Dinge in dem Moment. Es ist so eine Auffälligkeit des Essverhaltens, die ist wissenschaftlich noch nicht so richtig erforscht. Aber letztendlich ist so ein bisschen, dass da Hormone die Rolle offensichtlich spielen und gerade auch die Stresshormone, sehr viele haben ja Stress, dass das so alles so ein bisschen ins Ungleichgewicht bringt, das ist eben das Problem.
Woran liegt es eigentlich, dass wir normalerweise im Schlaf das Hungergefühl unterdrücken?
Ich habe ja gerade schon mal gesagt, das hängt ja mit Leptin zusammen. Leptin ist eben das Hormon, was uns einfach sättigt und das Gefühl gibt, wir sind satt. Und das ist eben gerade in den Phasen des Schlafens einfach deutlich stärker ausgeprägt als unser Hungerhormon, das Ghrelin. Und dementsprechend, da heißt es, habe ich viel Leptin, habe ich weniger Hunger, habe ich weniger Appetit. Das ist übrigens im Sport auch so. Ja, das heißt, viele Sportler haben beispielsweise danach ja auch weniger Hunger, weil eben einfach viele andere Prozesse dann dominanter werden. Und das heißt für den Schlaf Regeneration, Aufbau und eben nicht noch wieder Nahrungsverdauung. Das ist etwas völlig anderes. Aber die Hormone laufen schon mal aus dem Ruder.
Was ist denn so ein Trick am Morgen, um gleich die Fettverbrennung anzukurbeln?
Ja, vielleicht nochmal ein Wort so auch zur Fettverbrennung insgesamt. Vom Grundsatz her haben wir ja alle so das Gefühl, okay, die Fette, da muss ich viel für tun, dass sie etwas tun. Die sind aber immer da. Das heißt also, wir haben die Fettverbrennung ja immer aktiv. Nur wir können sie ein bisschen verstärken, das kann man natürlich tun. Und das heißt, dass man morgens dem Stoffwechsel eine Aufgabe stellt. Ja, und am besten eine Aufgabe stellt, dass er dann einfach etwas mehr Energie produzieren muss, damit das also wirklich stattfindet. Und da würde ich immer mal, so wie mache ich zum Beispiel, mit einem großen Glas Zitronenwasser zum Beispiel starten, lauwarm, weil das gibt dem Magen Arbeit, das gibt dem Organ, dem Metabolismus Arbeit und dadurch ist dann der gesamte Verbrauch der Energie zur Bearbeitung eben dieser zugeführten Stoffe einfach deutlich erhöht.
Ja, war klar. Dass du jetzt wieder mit Wasser kommen würdest.
Ja, aber da ist ja Zitrone drin, ne?
Ja, ist ja Zitrone drin, das stimmt. Aber immerhin, Wasser bringt uns also gleich in einen Fettverbrennungsmodus. Wie schön.
Ja, auch Tee zum Beispiel, ja. Wenn du so einen schönen grünen Tee oder auch einen weißen oder auch einen schwarzen Tee, das ist natürlich, dass er ein bisschen ankurbelt. Und ankurbelt merken wir ja beispielsweise, indem wir dann wacher werden. indem wir frischer oder heller werden. Das ist ja nichts anderes. Und dafür brauchen wir immer Energie, um diese Frische zu erreichen. Und das geht insbesondere natürlich auch über solche Getränke.
Läuft da irgendwo ein Schalter im Körper auf Burn? Also gibt es einen Fettverbrennungsmodus? Das wollen wir heute in unserer Folge hinterfragen. Es geht um die Fettverbrennung. Wann beginnt sie überhaupt? Führt sie automatisch zu Gewichtsverlust, also zum Abnehmen? Doch zunächst einmal sollten wir klären, was genau ist unter Fettverbrennung im physiologischen Sinne zu verstehen?
Ja, das ist relativ einfach. Wir haben ja zwei große Energiequellen. Diese Energiequellen sind die Kohlenhydrate und die Fette. Und das Ökonomischste, da haben wir auch am meisten von, sind ja die Fette, dass der Körper auf die Fette zurückgreift, um uns beispielsweise zu versorgen. Und das passiert in der Regel mit Sauerstoff. Aerober Stoffwechsel, sauerstoffreicher Stoffwechsel. In den Zellen sind sogenannte Mitochondrien, Kraftwerke der Zelle. Und diese Kraftwerke nutzen dann quasi die im Blut herumschwimmenden, im Körper seinen sich befindenden Triglyceride. Das sind also mit drei Fettsäuren ausgestattete Komponenten, die der Körper nutzen kann. Die muss er aufspalten und das macht er in der Regel mit Sauerstoff. Und daraus produziert er dann die Energie, die wir nutzen können. Und das ist die sogenannte Verbrennung der Fette. Die findet übrigens immer statt. Auch wir beide jetzt, wo wir so sitzen, verbrennen wir auch Fette, weil es ist einfach die ökonomischste und sinnvollste Art des Körpers, lange mit der Energie klarzukommen.
Verbrennen ist das Zauberwort. Unsere Fettpelzerchen gehen ja zum Beispiel beim Joggen nicht in Flammen auf. Wie kommt es zu diesem Begriff?
Ja, sagen wir so, es ist ja das große Thema der Kalorie, welches ja entsteht dadurch, dass Wärme produziert wird. Und das ist nichts anderes, was im Körper im weitesten Sinne auch passiert. Das heißt, der Körper produziert Kalorien, indem wirklich Dinge umgewandelt werden, die dann einfach auch zur Energie genutzt werden. Das ist schon eine Form der Verbrennung, das kann man schon ganz klar sagen. Denn es sind ja biochemische Reaktionen. Und bei diesen biochemischen Reaktionen passiert na, im Stoffwechsel etwas. Und das bedeutet also, dass es auch zu einer Wärmeveränderung kommt auf zellulärer Ebene. Und das bedeutet schon in der Tat, ja, aus einem Gramm Fett beispielsweise können 9 Kilokalorien produziert werden. Das heißt also 9 Kilokalorien, und Kalorie ist ja der Brennwert der Energie im weitesten Sinne. Daraus resultiert dann einfach eine Wärmeproduktion in Form von etwa 9 Kilokalorien pro Gramm Fett. Übrigens doppelt so viel wie bei Kohlenhydraten, wo wir nur 4,5 Kilokalorien aus einem Gramm Kohlenhydrat herausfischen können.
Du hast es ja eben schon angedeutet, es gibt verschiedene Arten von Fett in unserem Körper. Welche sind das? Welche werden überhaupt verbrannt?
Ja, also grundsätzlich, der Körper ist ja einerseits so simpel, aber andererseits auch sehr konstruktmäßig, sehr differenziert, weil er versorgt uns immer mit allen Dingen und das geht einmal auch dadurch, dass er die im Körper herumschwimmenden, auch in der Blutbahn sich befindenden Fette heranzieht, dass er möglicherweise Fette aus Körperregionen heranzieht, wo sie in Speicherform vorliegen beispielsweise. Wir wissen ja alle, dass wir gerade im Bauchraum oder im Hüftbeckenbereich relativ viel Fette haben. Die sind sogenannte Speicherfette, kommen wir ganz schwer dran. Und es gibt eben sogenannte Fette, die der Körper insbesondere dann selber produziert, Ketonkörper nennen wir diese, wo er, wenn er zu wenig Nahrung bekommen hat, dann doch quasi eigene Wege findet, trotzdem genügend Energie zu haben. Und auch das ist letztendlich eine gewisse Form der Fettverbrennung. Das können Sportler zum Beispiel hervorragend, die sogenannte Ketose, in dem Ketonkörper gebildet werden, aus Fetten insbesondere, die dann einfach zur Energie genutzt werden. Also es gibt Fette, die in der Blutbahn sind, die nutzt man. Es gibt Fette, die in Speicherform irgendwo vorliegen, die muss man erst herausholen, verarbeiten, nutzen, verbrennen. Und dann gibt es eben Eigenproduktionen in Form einer anderen Stoffwechselreaktion, das ist so eine Ketose. Also der Körper ist schon sehr pfiffig.
Und wovon hängt es ab, ob unser Körper mehr Fette oder mehr Kohlenhydrate braucht?
Du, das hängt so ein bisschen von der Belastungssituation ab. Wenn wir beide sitzen, verbrauchen wir primär Fette, weil das ist eine ruhige Belastung. Wir haben ausreichend Sauerstoff zur Verfügung. Während du beispielsweise, wenn du Treppe hochgehst, viel weniger auf Fette zurückgreifst, sondern primär auf die Kohlenhydrate zurückgreifst, weil du hast eine hohe muskuläre Belastung. Die Blutgefäße werden ein wenig eingeklemmt. Nicht mehr so gute Durchblutungssituation, damit Versorgung in der Muskulatur. Also muss der Muskel sich überlegen. Es kommt nicht genügend Sauerstoff an. Also greife ich an die dort liegenden Kohlenhydrate zurück, die mir sofort die Energie geben. Und insofern, ja, es hängt so ein bisschen von der Belastungssituation ab. Und natürlich, das muss man auch sagen, davon, wie habe ich es gelernt? Denn viele können gar keine Fettverbrennung mehr im richtigen Sinne. Ja, weil sie einfach nie mehr gelernt haben, auch in größeren Belastungssituationen Fette mehr zu rekrutieren. Denn das ist etwas, was man einfach ja auch lernen kann. Das bedeutet also, immer von der Belastungssituation und dem Trainingszustand entscheidet der Körper, greife ich jetzt mehr darauf zurück oder mehr darauf zurück.
Also bei der Power, die du so ständig an den Tag legst, bist du wahrscheinlich ein ja, Fettverbrenner vor dem Herrn, ne?
Ja.
Brauchst du jetzt nichts zu sagen.
Ja, kann ich auch
aber
nichts zu sagen.
Aber wie können wir selbst ermitteln, ob wir ja, gute Fettverbrenner sind?
Selber ist schwer. Ich gehe mal von der wissenschaftlichen Seite aus. Da machen wir es beispielsweise so, dass wir Menschen in eine Ergometersituation, Fahrradergometer, Laufbandergometer setzen. Da bekommen die eine Atemmaske auf. Und dann können wir anhand des Verbrauches, des Sauerstoffs beispielsweise, also wie viel wird aufgenommen, wie viel wird genutzt, immer erkennen, ist dort primär eben eine kohlenhydrat-sauerstoffarme Belastungssituation oder eben eine sauerstoffreiche, wird mehr verbraucht quasi davon, dann wissen wir, okay, das ist mehr Fettverbrennung. So machen wir es. Also über der Atemmaske können wir beim Einatmen, Ausatmen können wir sehr schön erkennen, okay, so sieht's aus. Es gibt den sogenannten respiratorischen Quotienten. Und wenn der eine gewisse Neutralität hat, dann ist man bei Fettverbrennung und Kohle im Gleichgewicht. Ansonsten unterscheiden die sich einfach dadurch, indem wir mehr oder weniger Sauerstoff bearbeiten und nutzen. Das ist das Erste. Wir selber können es einfach daran erkennen, dass wir die Atemfrequenz ein wenig kontrollieren. Auch Sauerstoffaufnahme wieder hier. Das heißt also, wenn ich merke, ich habe noch genügend Sauerstoff bei der Belastung zur Verfügung, ich komme nicht außer Atem beispielsweise, dann bin ich immer primär in der Fettverbrennung. Komme ich außer Atmung, kommt immer mehr Kohlenhydrate dazu und bin ich quasi atemlos, dann ist das fast ausschließlich Kohlenhydrate. Es gibt so einen schönen Spruch, Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das bedeutet also, dass ich insbesondere dann am meisten Fette rekrutiere, wenn ich ruhig, moderat unterwegs bin. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, aber immer so in einem sauerstoffreichen, etwas erhöhten Bedarf, an dem ich ankommen muss. Und dann habe ich viel, viel getan für meine Fettverbrennung.
Wer hätte das gedacht?
Bedeutet Fettverbrennung eigentlich, dass wir automatisch Gewicht verlieren?
Nein. Schau mal, ein Gramm Fett, ne, sind 9 Kilokalorien. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wir beide, wir sitzen jetzt hier so eine Stunde rum. Mhm. Ja, dann verbrennen wir nicht viel. 2-3 Gramm vielleicht an Fetten. Das heißt, wir haben dann 30 Kilokalorien, 40 Kilokalorien verbrannt. Aber wenn du dir mal 1 Kilogramm Fett auf der Rippe anschaust, dann stecken in diesem 1 Kilogramm Fett etwa 7000 Kilokalorien. Da weißt du, wie viel du tun müsstest, um über eine kleine Erhöhung der Fettverbrennung wirklich dann zu einem großen Gewichtsverlust kommen. Das wird häufig noch in den Medien immer kommuniziert. Ja, und noch schlimmer finde ich übrigens eins, dass viele Menschen meinen, dass wenn sie bestimmte Lebensmittel essen, dass sie dadurch die Fettverbrennung ankurbeln und abnehmen. Das ist komisch, ne? Man nimmt Energie auf und meint, man nimmt dadurch ab. Das ist schon ein Widerspruch in sich selbst. Ja, also insofern, man kann überhaupt keinen Reiz letztendlich setzen, dadurch bestimmte Dinge einfach wirklich die Fettverbrennung so langfristig anzukurbeln, dass das funktioniert. Außer man trainiert das System. Das ist
genau
der einzige Weg.
Die Frage ist ja, was wir selbst tun können, damit unser Körper vermehrt auf Fett als Energiequelle zurückgreift.
Das ist die richtige Frage.
Also jetzt erst einmal im Alltag.
Das heißt, wir können nicht durch Lebensmittel die Fettverbrennung nachhaltig ankurbeln. Das ist sofort wieder weg auch. Ja, warum auch? Es gibt so ein paar thermische Reize, Kälte insbesondere, ja, führt ein wenig dazu, dass natürlich mehr Energiebedarf ist, damit die Körpertemperatur erhalten bleibt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das bedeutet also, dass Temperaturregulation, also biochemische Prozesse einfach dazu führen. Aber da braucht man schon massive Reize, bis in die Körpermitte hinein, dass das funktioniert. Was kann ich im Alltag tun? Sauerstoffreich unterwegs sein. Das ist so die Botschaft. Da reicht kein Schlendern aus, also so ein bisschen mal von Schaufenster zu Schaufenster. Nein, da brauche ich eine erhöhte Sauerstoffumsatzrate, ein erhöhtes VO2 Max, wie wir so sagen. Wie viel Sauerstoff habe ich umgesetzt? Und das merkt man in der Regel bei guten Sportlern dann an der Regulation des Sauerstoffs. Je besser also die Sauerstoffaufnahme ist, umso höher ist auch die Fettverbrennung im Körper. Um ein Beispiel zu sagen, wir haben ja immer früher gedacht, okay, gibt so Fettverbrennungspulse oder sowas, ne? Gibt so gar nicht in dem Sinne. Außer, dass du wissen musst bei dir individuell, wo kippt das System um? Also wie lange kann ich meinen Körper ausreichen mit Sauerstoffversorgung? Das meint Fettverbrennung. Und wo komme ich nicht mehr mit dem Sauerstoff aus? Und dann kommen immer mehr Kohlenhydrate dazu. Also ich muss diese Grenze finden, für mich selber austesten. Wo liegt sie? Und da ist das Treppegehen schnell in der Regel zu viel, um die Fettverbrennung anzukurbeln im klassischen Sinne. Aber ein sauerstoffreicher, strammer Spaziergang im Alltag, eine etwas ruhigere, längere Radausfahrt, ein bisschen Walken im sauerstoffreichen Bereich, Laufen ohne zu schnaufen, das sind genau die richtigen Momente, wo die Fettverbrennung nachhaltig angekurbelt wird. Es geht also nicht darum, Kalorien zu verbrennen in kurzer Zeit. Es geht darum, den Körper so zu verändern, dass einfach mehr Kraftwerke, mehr Fette benötigen.
Es geht mal wieder um Körperwahrnehmung auch natürlich.
Ne? Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Es hat ja etwas damit zu tun, wie nimmt man seinen Körper wahr und vor allen Dingen, wie erkennt man, dass er gerade gestresst ist, überfordert ist oder wie auch immer. Das hemmt ja alles die Fettverbrennung und so weiter. Und da muss man auch eine gewisse Ausgeglichenheit haben, auch eine wunderbare Empfehlung für den Alltag. Hechelndes Atmen ist nicht gut. Nervosität nicht gut. Cortisolspiegel hoch, nicht gut. Ja,
ja, schön. Ja. Das, eigentlich wissen wir es ja, ne? Gibt es eine gezielte Fettverbrennung an bestimmten Körperpartien?
Das wäre schön, ne? Weil ja viele immer sagen, ich möchte gerne am Bauch abnehmen oder an der Hüfte und so. Das funktioniert leider nicht. Du musst übrigens wissen, wir wissen das auch noch nicht seit langer Zeit, es gibt ja verschiedene Fettzellen und verschiedene Fettqualitäten. Es gibt da so eine weiße Fett, das ist das Speicherfett, das liegt gerade so im Bereich des Bauches. Da kommt man nur ganz schwer dran. Dann gibt es braunes Fett, ja, dient insbesondere der Wärmeproduktion. Das liegt beispielsweise ja so im Schulter-Nackenbereich. Da sieht man das ganz schön und das wird häufig zur Energie herangezogen. Da kommt man schneller dran. Das heißt also, hast du beispielsweise bestimmte Dinge, wo du energiereich unterwegs bist, dann greift er gerne auf diese Zonen zurück. Du siehst ja Ausdauersportler, also die werden plötzlich so schlank im Gesicht. Ja, das klassisch, weil da plötzlich das Fett verschwindet. Und das sieht dann auch nicht immer gut aus. Aber an das Bauch kommt man weniger gut dran. Es gibt übrigens das beige Fett. Das gibt's auch. Beige Fettzellen, die kennt man auch noch nicht lange. Hat die Wissenschaft erst vor einigen Jahren entdeckt. Diese Zellen befinden sich in den weißen Fettzellen in der Umgebung. An die kommt man auch schneller ran. Da sieht man schon, ja, der Körper ist sehr, sehr differenziert. Und es gibt also weiße, beige und braune. An die braunen am einfachsten, an die beigen etwas leichter, an die weißen nur ganz schwierig. Und die liegen leider im Bauchraum. Deswegen gezielt geht nicht.
Okay, und anders gefragt, welche Faktoren im Alltag hemmen denn eher den Fettabbau?
Ich habe das ja gerade schon mal gesagt, das ist so ein bisschen Stress. Also das heißt, indem die Hormone zu mehr in die Tendenz Ghrelin, also Hunger tendieren, indem wir beispielsweise Stresshormone haben, die auch den Hunger ja so ein bisschen ja manchmal fördern, auch das in Heißhunger ja ein bisschen auch wirklich unterstützen. Wir haben dann eben eine schlecht ausgebildete Muskulatur, auch eine ganz wichtige Komponente oder gar keine Muskulatur, die letztendlich förderlich wäre, wenn ich sie hätte, dass sie einfach dazu bringen, in der Ruhe auch mehr Fette zu verbrennen. Wenn ich zu viel Sitzzeiten beispielsweise habe, wenn ich Bewegungsmangel im Alltag habe, auch das ist eindeutig so, dass das die Fettreserven überhaupt nicht angreift und ich ganz im Gegenteil sogar Fettverbrennung verlerne.
Ja, Stichwort körperliche Aktivität. Wenn wir jetzt Sport treiben wollen, welche Form des Trainings fördert die Fettverbrennung besonders, ohne gleich einen Triathlon machen zu müssen?
Ja, es ist eindeutig Ausdauertraining erst einmal. Ja, das bedeutet also ruhiges, moderates, sauerstoffreiches Laufen, Walken, Schwimmen, Radeln, Nordic Walken, das ist es. Also dem Körper beibringen, dass er erstens mehr Sauerstoff aufnehmen kann und dann die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, darin unterstützen, dass sie mehr Sauerstoff bearbeiten können. Das muss man lernen. Und das geht nur, indem man es regelmäßig einfach ausführt. Intervalltraining, eine etwas andere, manchmal etwas sehr energiefordernde Situation. Da macht man so einen High-Intensity-Bereich. Da lernt man eine etwas andere Form der Energiebereitstellung, so ein Mix eben aus Kohlenhydraten und Fetten. Auch das muss man ja lernen. Auch das verbessert. Und letztendlich Muskeltraining heißt mehr Muskelmasse aufbauen. Das ist so die dritte Trainingsform, denn mehr Muskelmasse heißt gleichzeitig auch mehr Energieumsatz. Im Sinne auch der Fette, weil es versorgt werden muss.
Und wie wirkt sich das dann auf die Fettverbrennung aus, wenn wir nüchtern Sport treiben?
Wenn ich gar keine Energie im Körper habe, zum Beispiel wenn ich morgens aufstehe, also ich bin nüchtern, wie du sagst, oder auch beim Sporttreiben, wenn ich lange, lange unterwegs bin, ja 2 Stunden Marathonlauf, 4 Stunden oder wie auch immer, oder 4 Stunden Radfahre, ohne was zugeführt haben, dann habe ich viel Energie verbraucht. Und dann greift der Körper eben auf die Ketose zurück. Das bedeutet also, er lernt eine andere Form der Energiebereitstellung. Da greift er auf Fettreserven zurück, baut daraus eigene Ketonkörper, so nennen wir die, die dann wieder als Energiequelle genutzt werden können. Und das lernt der Körper bei nüchtern Training, wie wir es im Sport immer machen. Würde ich aber Anfängern, Anfängerinnen häufig nicht empfehlen, weil die können das nicht. Ja, das ist, muss man lernen, muss man langsam sich herangewöhnen. Deswegen würde ich immer beispielsweise sagen, wenn du morgens nüchtern in den Sporttag steigst als Anfänger, ist das nicht gut. Ja, dann steig lieber mit einer kleinen Banane ein. Denn du musst eins wissen, du brauchst immer gewisse Kohlenhydrate, damit Fette rekrutiert werden können. Ansonsten taucht der Hungerast auf, vielleicht schon mal gehört, so ein Hungerast. Ne? Hungerast ist immer dann, wenn du zwar viel Fette noch im Körper hast, aber keine Kohlenhydrate, um an die Fette ranzukommen. Wenn du ein Fettmolekül hast, musst du das ja erstmal irgendwo abholen. Da musst du es zerschnetzeln, da musst du es zerkleinern, dann musst du es der Zelle zur Verfügung stellen. Und das kostet ja Energie. Und das macht in der Regel das Kohlenhydrat. Und deswegen muss es immer eine Harmonie sein von Fetten und Kohlenhydraten, um insbesondere auch Energie bereitstellen zu können. Und das kann der Körper lernen, indem er beispielsweise Ketose lernt, Ketonkörper nutzt und bildet.
Ich habe jetzt auch viel gelernt. Ketose.
Das ist im Sport ein ganz geflügeltes Wort, weil wir haben ja oft gar nicht die Zeit zu essen während der sportlichen Aktivität. Mhm. Ja, und deswegen müssen wir dem Körper was anderes beibringen, dass er dann auch an unsere Reserven drankommt. Und das ist eben die sogenannte Ketose, Bildung von Ketonkörpern.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Stimmt das wirklich?
Als Fettburner beworbene Nahrungsergänzungsmittel versprechen wahre Wunder. Überflüssige Fettpolster sollen verschwinden, einfach durch Anregung des Stoffwechsels und der körpereigenen Fettverbrennung. Haben Sie tatsächlich solche gezielte Wirkung?
Nein, es gibt keine Fettburner-Lebensmittel.
Klingt aber gut.
Zum Glück dürfen die es nicht mehr nutzen, weil das ist irreführend. Ja, gar keine Frage. Da sind sie auch abgemahnt worden. Sie wirken auch, wenn dann, meistens nur auf das Herz-Kreislauf-System. Und dann rechnet man so ein wenig nach, okay, auf den Metabolismus, und daraus ergibt sich dann eine erhöhte Rekrutierung von Fetten. Nein, das ist nicht die Konsequenz daraus. Wissen wir vom Kaffee ja auch. Wir fangen plötzlich an zu schwitzen. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass, weil der Stoffwechsel hochgefahren ist, ja, wir deswegen auch viel mehr Fette rekrutieren können. Das kann man nämlich nicht so unmittelbar 1:1 übertragen. Denn es könnte ja auch ein Kohlenhydrat sein, was in dem Moment quasi genutzt wird. Und deswegen diese 1:1 Übertragung, dass ein Lebensmittel dann zu einer deutlichen höheren Rekrutierung von Fetten führt, das kann man überhaupt wissenschaftlich nicht belegen.
Anders gefragt, macht Fett eigentlich grundsätzlich Fett?
Nee, ich kenne viele Menschen, die haben sich ohne Fett fett gehungert. Das ist dann das eigentliche Phänomen. Fett hat ja erstmal einen schlechten Ruf, schade, ein bisschen blöd. Ja, aber Fett hat ja auch viele gute Funktionen. Fette ist zum Beispiel dafür da, in der Zellmembran bestimmte Strukturen überhaupt aufbauen zu können. Das ist also ein Konstrukt, was notwendig ist, damit Zellen funktionieren, in der Membran insbesondere, in der Kommunikation, in der Interaktion. Fette sind notwendig, um bestimmte biochemische Prozesse ausführen zu können, damit überhaupt bestimmte Vitamine bearbeitet werden können und. Das heißt also, Fett heißt nicht gleichzeitig, dass man wirklich deswegen zunimmt. Es ist immer eine Frage der Gesamtkalorienzahl, Aufnahme und Verbrauch. Und deswegen, es liegt nicht an dem Fett. Das ist nicht so böse, wie es oft daherkommt.
Gibt es denn natürliche Stoffwechselbooster, die wir...
Du lässt nicht los, ich habe es mir gedacht.
Die, ja, wir für unsere Fettverbrennung dann speziell nutzen können.
Ja, da ist ja was dran. Fette sind die beste Energiequelle, die wir haben, weil sie ist ökonomisch. Und dafür brauchen wir natürlich im Körper bestimmte biochemische Voraussetzungen. Und eine der Voraussetzungen ist beispielsweise, dass ausreichend Vitamin C vorhanden sein muss. Ja, weil das insbesondere dazu führt, dass bestimmte Prozesse der Biochemie, der Bearbeitung, um des Fettes überhaupt heranzukommen, notwendig ist. Zweitens, Vitamin B1. Ja, das hat so ein bisschen in der Bearbeitung der Verdauungsprozesse auch eine wichtige Rolle. Auch das hilft so ein bisschen. Auch beim Muskelaufbau übrigens. Vitamin D muss ausreichend vorhanden sein, wissen wir auch mittlerweile, um insbesondere an die Speicherfette heranzukommen, weil das hängt so ein bisschen ja mit hormonellen Rahmenbedingungen ab. Und. Also es gibt so ein paar Verdauungsenzyme wie Calcium oder Magnesium, die auch sehr positiv wirken, weil auch sie den Stoffwechsel beeinflussen. Aber jetzt kommt das Aber. Das heißt aber noch lange nicht, dass du viel Energie verbrannt hast. Es ist einfach dafür notwendig, dass Fettverbrennung möglich ist, weil du brauchst für eine gewisse Biochemie bestimmte Enzyme, Mineralien, Spurenelemente. Und dafür sind die da. diese Prozesse einfach möglich zu machen. Fehlen sie, komme ich erst gar nicht ran. Das heißt also, das ist das Mindeste, was ich machen muss, aber das heißt nicht, dass das dann in die Höhe schießt. Nee, ich schaffe einfach die Basis.
Ja, und welche Nahrungsmittel sind das denn konkret, die so beim Verzehr automatisch den Stoffwechsel mobilisieren quasi?
Also gib ihnen erstmal gute Fette, das ist schon mal das Wichtigste. Um Fette zu mobilisieren, brauchst du häufig auch ein bisschen Energie, am besten in Form von guten Fetten. Omega-3-Fettsäuren ist ja hier das Stichwort beispielsweise. Ja, nehmen wir mal Walnüsse, nehmen wir mal fette Fische. Die sind total notwendig, um eben viele Prozesse im Körper auszulösen. Ja, so eine Makrele, so eine Ölsardine, wunderbar. Eine Avocado, auch die Butter des Baumes, ja genannt, bietet dem Organismus gute Fette. Wobei sie natürlich von der Nachhaltigkeit der Ökologie eben doch immer kritisch zu bewerten ist aktuell, wissen wir ja, weil sie auch viel Wasser verbraucht. Ingwer, also alles, was scharf ist beispielsweise, wie Chili oder Pfeffer oder Ingwer, dann treibt das den Stoffwechsel in die Höhe. Temperaturregulation wird angekurbelt und das kostet Energie. Aber auch hier nochmal das Stichwort, das ist so wenig. Ja, das hat keinen Impact auf das Abnehmen, ganz im Gegenteil sogar. Ja, da betrügen wir uns selbst.
Ja, und dann sag aber doch nochmal, auf welche Nahrungsmittel wir unbedingt verzichten sollten.
Es gibt ja ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel wie Omega-3 oder Omega-6, von denen wir auch ein bisschen zu viel zu nehmen. Dann gibt es gesättigte Fettsäuren, die wir aber auch brauchen als Energiequelle. Aber die gefährlichsten Fette sind natürlich die veränderten, die industriell veränderten, Transfette beispielsweise. Und die findest du in allen Lebensmitteln, wo die Industrie am Werke ist. Ja, die findest du in der Leberwurst oder im Leberkäse. Die findest du auch in vielen Wurstwaren beispielsweise. Auch leider eben in vielen, ja, Burger. All das, wo auch frittiert wird. Nehmen wir mal Pommes oder ähnliche Dinge. Ja, auch da sind eben viele, ja, Transfette drin. Das ist wirklich nicht gut für den Organismus. Deswegen, es kommt nicht auf die Menge der Fette häufig an, sondern viel entscheidender ist, damit zu beginnen, welche Qualität an Fetten nehme ich überhaupt zu mir. Und da sollte man erst einmal schauen, auf die guten Fette und die Transfette weglassen. Und das ist alles, was die Industrie quasi so herstellt, Wurstwaren, Fleischwaren in bestimmten Qualitäten, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, das ist eben suboptimal.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wenn wir einfach mal 3 Wochen strikt auf Zucker verzichten, ohne groß zu trainieren, reicht das nicht, damit unser Bauch Fett schmilzt?
Nee, das wäre zu schön. Klar kann man auf Zucker verzichten, aber nicht auf Kohlenhydrate. Denn das ist so ein Trugschluss. Alle setzen das ja immer gleich. Der Zucker ist das Problem, aber nicht das Kohlenhydrat. Und Fette brauchen Kohlenhydrate. Das ist wie ein Zwillingspaar. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und dementsprechend, klar kannst du auf Zucker verzichten, aber du kannst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Wenn du an Fette herankommen willst, brauchst du eben auch eine gewisse Form an Kohlenhydraten, damit die Energie dafür vorhanden ist, das Fett auch zu bearbeiten.
Und welche Rolle spielt dann aber ein hoher Insulinspiegel bei der Fettverbrennung?
Ja, gesichert ist, dass der hohe Insulinspiegel, das meint er jetzt zum Beispiel Zucker, die Fettverbrennung limitiert. Weil es hat immer Vorrang, das Blut erstmal zu säubern von der Glukose, die dort rumschwimmt. Insulinspiegel ist ja immer ein Zeichen dafür, da ist zu viel eben an Zucker im Blut. Und das ist dann vorrangig immer die Energiequelle, die der Körper nutzt, um dann die anschließenden Tätigkeiten zu erfüllen. Deswegen greift er dann weniger auf die Fette zurück, weil erstmal muss das Blut wieder sauber werden.
Ja, ja.
Und das ist so ein bisschen durch den Insulinspiegel quasi getriggert und gekennzeichnet. Hoher Insulinspiegel heißt geringere Fettverbrennung, mehr Glukoseverbrennung, mehr Glukosenutzung.
Können wir denn mit einer Low-Carb-Ernährung, also weniger Kohlenhydraten, die Fettverbrennung beschleunigen?
Nee, beschleunigen nicht, aber lernen und erlernen. Also beschleunigen heißt ja, ich verlagere dann nur den Schwerpunkt. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Wenn du einen Marathonläufer siehst, der sehr gut trainiert ist, dann hat er fast den ganzen Marathonlauf 80% bis 90% der Energie fast aus Fetten. Der Rest ist Kohlenhydrate. Hast du einen untrainierten Marathonläufer, dann hat der 50-50. Das heißt, der braucht so viel Kohlenhydrate, damit er überhaupt die Energie für die Leistung überhaupt erbringen kann, damit er überhaupt ankommt. Deswegen hilft ja beispielsweise bei vielen dann hinterher auch ein Zückerchen, ja, weil er braucht das insbesondere, um dann noch ins Ziel zu kommen. Und daran erkennt man schon, du brauchst eine gewisse Form. Low Carb ist eine gute Strategie dafür, weil es einfach den Körper beibringt, mehr auf die Fette zurückzugreifen. Und mehr heißt eben, die Kohlenhydrate sind einfach einfacher für ihn. Ja, die liegen da rum, die schwimmen da rum, Glucose ist im Blut immer unterwegs, das ist total leicht. Ja, und die Muskulatur mag sowieso den Zucker viel lieber. Für ihn ist es immer schwerer, auf die Fette zurückzugreifen. Deswegen sollten wir im Alltag häufig auch mal mehr längere Distanzen zurücklegen, damit wir es wieder lernen, eben die Fette besser zu rekrutieren.
Und die fettarme Ernährung, was bringt die?
Ja, die bringt nur weniger Kalorien. Das kann ja auch eine Strategie sein. Aber 30% unserer Nahrung sollte aus Fetten bestehen. Ja, so grob. Und da kann ich nicht auf 0 oder auf 5 oder 10% runter, weil dann werde ich dem Körper nicht gerecht. Und deswegen heißt das, fettarm ist okay, aber 30% sollten Fette sein.
Dann fassen wir doch mal zusammen. Also Fettverbrennung ist kein Schalter, den wir einfach umlegen können, sondern ein hochkomplexer biologischer Prozess. Genau. Das hast du ja gerade detailliert vorgestellt. Was sollten wir tun, um ein guter Fettverbrenner zu werden?
Ja, habe ja gerade schon mal gesagt, so ein bisschen die Fettqualität beachten, die guten Fette in den Mittelpunkt stellen. Zweitens, sich eher Low Carb ernähren, um ein wenig mehr auf die Fette zurückzugreifen. Wir sollten möglicherweise dann auch etwas mehr auf die Proteine achten, damit wir mehr Aufbau im Sinne der Muskelarbeit, des Muskelaufbaus haben, denn das sind auch Energiefresser in Ruhe. Und das Letzte ist einfach wirklich sauerstoffreiche körperliche Aktivität ausführen, weil das triggert und stimuliert und erlernt quasi dann für die Zelle die unmittelbare Nutzung von Fetten im Sinne der Energiebereitstellung.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns zum Schluss eine Anti-Bauchfett-Übung empfehlen, die besonders effektiv ist?
Ja, eine der beliebtesten Übungen sind natürlich der Crunch, der klassische Crunch. Den kann man im Sitzen machen, ja, indem man quasi die Bauchmuskulatur beansprucht. Und dafür lehnt man sich einfach aus dem Sitzen weit zurück. Das ist der rückwärtige Crunch, also Sixpacker rückwärts, sage ich da immer. Merkt man, die ganze Bauchmuskulatur ist beansprucht. Viele machen es aus der Rückenlage und heben den Oberkörper an. Und dadurch merkt man, die Bauchmuskulatur, das ist ihre Aufgabe, ist angespannt. Und wenn man es dann richtig hoch bis zu den Knien macht, ist es eine richtig intensive Übung. Das kann ich begleiten durch Arm- oder Beinbewegungen, diagonal, indem ich zum Beispiel erstmal den Arm zum schrägen Knie mache, eine weitere Variante, indem ich dann das Bein löse und das diagonal bewege, also dann über den ganzen Körper arbeite, wie so eine Heuschrecke. Also in der Diagonalen, das ist dann die letzte Variante quasi zu arbeiten. Alles ist Crunch, weil es immer auf die Bauchmuskulatur geht.
Mache ich das eigentlich eher schneller oder langsamer in der Ausführung?
Also sagen wir so, man sollte es immer kontrolliert machen. Ja, und kontrolliert heißt, sorge dafür, dass der Körper eine Daueranspannung hat in der Regel. Und deswegen leg einfach gar nicht ab, zum Beispiel. Halte dich einfach. Ja, also geh nicht zurück in die Brückenlage. Geh nicht zurück, dass du das Bein oder den Arm ablegst, sondern halte es immer aufrecht. So ist Dauerspannung, aber kontrolliert und langsam.
Ja, guter Tipp. In unserer nächsten Folge wollen wir uns mit Frauen- und Männerfitness beschäftigen. Wir Frauen leben im Schnitt 5 Jahre länger als ihr Männer.
Ja, ich bin da sauer drauf.
Das muss aber mit unserer Fitness zusammenhängen, oder?
Ja, es gibt einige Gründe, aber das müssen wir unbedingt mal erläutern, weil das ist nie richtig, finde ich.
Ah ja, okay. Ich freue mich drauf.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Go to Wix.com.